Francis Bacon war Visionär. Wie kaum ein anderer hat er am Ausgang der Renaissance erkannt, welchen Stellenwert eine systematische Erforschung der Natur hat. Wissen ist Macht, so lautet das Credo seiner Philosophie. Bacon wird 1561 in England geboren. Die Gesellschaft seiner Zeit ist großen Veränderungen unterworfen. Und Bacon spürt, dass es dafür eine neue Philosophie braucht, erklärt der Frankfurter Philosoph Klaus Zittel.
Es war in dieser Zeit ohnehin eine Zeit des Umbruchs. Viele neue Entdeckungen gab es, Buchdruck, Schießpulver, die Entdeckung der neuen Welt. All diese neuen Erkenntnisse verursachten so etwas wie einen neuen Deutungsdruck. Neue Materialien, die auftauchten. Und für diese neuen Erkenntnisse brauchte er eine neue Methodologie. Und er musste deswegen auch versuchen, diese überkommenen Konzepte, wie man Natur befragt, zu überarbeiten, zu revolutionieren.
Europa wandelt sich zu dieser Zeit von einer feudal-agrarischen in die kapitalistische Wirtschaftsordnung. Vielleicht war Bacon der erste Denker, der das Ausmaß dieser Zäsur ahnte. Der technische und wissenschaftliche Fortschritt in dieser Epoche verlangte geradezu eine neue Philosophie und Ethik. Bacon sucht sein Leben lang nach einem leistungsfähigen Werkzeug dafür, eine moderne Theorie der Wissenschaften. Über den Bildungszustand an den Universitäten damals schreibt Francis Bacon, die Studenten
lernen dort nichts als zu glauben. Zuerst zu glauben, dass andere das wissen, was sie nicht wissen, und dann, dass sie selbst das wissen, was sie nicht wissen. Aber in Wirklichkeit hat die Leichtfertigkeit zu glauben, eine glückliche Ehe zwischen dem Geist des Menschen und der Natur der Dinge verboten und hat stattdessen den Geist des Menschen mit leeren Begriffen und blinden Experimenten verheiratet. Der Buchdruck, die Artillerie und der Kompass, was für einen Wandel haben diese drei in die Welt unserer Tage gebracht. Aber über diese, sage ich, ist man bloß gestolpert und zufällig hat man Licht in sie gebracht. Noch beherrschen wir die Natur in unseren Meinungen, aber sie knechtet uns in ihrer Notwendigkeit. Aber wenn wir von ihr in unseren Erfindungen geleitet werden würden, würden wir sie durch Handlungen beherrschen.
Mithilfe wissenschaftlicher Entdeckungen und Erfindungen soll die Menschheit die Herrschaft über die Naturgewalten erringen. Diese sehr pragmatische Philosophie stammt von einem Denker, der sein Leben lang auch ein Mann der politischen Tat war. Bacon wächst schon in seinem Elternhaus in einer politischen Atmosphäre auf. Bereits mit 20 Jahren wird er Mitglied des Parlaments, kurze Zeit später wird er als Anwalt zugelassen. Um diese Zeit schreibt er sein erstes philosophisch-politisches Programm und gibt ihm den Namen »Die größte Geburt der Zeit«. An Selbstbewusstsein scheint es Bacon nicht gemangelt zu haben. Ein zeitgenössischer Gelehrter urteilt über den Text:
»Ein Verrückter könnte ihn nicht geschrieben, ein Weiser würde ihn nicht geschrieben haben.«
Francis Bacon ist 10 Jahre Sprecher des Parlaments, doch verliert er dabei nicht aus dem Auge, dass er vor allem in die Naturphilosophie seiner Zeit Licht bringen will. Für ihn ist der Fortschritt noch nicht bis dorthin vorgedrungen. Er meint, dass die Wissenschaften mit ihren Methoden noch im Dunkel des Mittelalters herumtappen. In einem Brief schreibt er 1592:
»Ich habe das gesamte Wissen zu meinem Gebiet erklärt. Und wenn ich es von zwei Arten von Landstreichern befreien könnte, von denen die eine mit leichtfertigen Disputationen, Verwirrungen und Wortschwall, die andere mit blinden Experimenten und mündlichen Überlieferungen und Schwindeleien so viel Verderbnis angerichtet hat, dann, hoffe ich, könnte ich wirkungsvolle Beobachtungen, begründete Folgerungen und gewinnbringende Erfindungen und Entdeckungen beibringen. Das Beste, was es auf diesem Gebiet gibt.«
Bacons Hauptwerk ist die Große Erneuerung, deren ersten Teil er noch als Lordkanzler 1620 veröffentlicht. Es bleibt bei diesem ersten Teil, dem Novum Organum oder neuen Werkzeug, in dem es um die Methode der zukünftigen Wissenschaft geht. Bacon kämpft vor allem gegen hartnäckige Vorurteile, die die klare Sicht auf die Natur versperren. Damit setzt Bacon den Grundstein zu einer Wissenschaftsdisziplin, die bis in die Gegenwart reicht, die Ideologiekritik. Zum anderen setzt er Maßstäbe für die Wissenschaft. Er geht der Frage nach, wie die Wissenschaft zu verfahren habe, um den Menschen nützliche Erkenntnisse und Erfindungen liefern zu können. Die Philosophie der Renaissance hatte die antiken Denker wieder zu neuem Leben erweckt. Doch die Kontroversen auf dem Boden der platonischen und aristotelischen Philosophie waren für Bacon Scheingefechte. Er sieht sie zum großen Teil als unfruchtbare Spekulationen an, die den Herausforderungen der neuen Zeit nicht mehr gewachsen sind. Der technische Fortschritt verlange auch eine vollständig neue Geburt der Wissenschaften. Denn, so sagt er,
das Ziel, das diese meine Wissenschaft sich setzt, ist die Erfindung nicht von Argumenten, sondern von Fertigkeiten. Nicht von wahrscheinlichen Gründen, sondern von Entwürfen und Anleitungen für Werke. Und so wie die Absicht verschieden ist, so ist es auch die Wirkung. Die Wirkung der einen ist es, den Gegner mit dem Argument zu besiegen, die der anderen, der Natur mit Handlungen zu befehlen.
Um aber von Neuem anzufangen und klar denken zu können, muss man alte Meinungen und Vorurteile überwinden. Daher bildet das erste Kernstück in der Philosophie Bacons seine sogenannte Idolenlehre. Idole sind für ihn eine Art von Götzen, die wahre Erkenntnis behindern oder unmöglich machen. Heute würden wir wohl von Vorurteilen sprechen. Klaus Zittel von der Universität Frankfurt erklärt, was es mit diesen Idolen auf sich hat.
Die Idole hindern nach Bacons Meinung den Fortschritt des Wissens. Sie bestehen aus eingefleischten Vorurteilen, entweder innerhalb der Gesellschaft oder innerhalb des Geistes, etwa durch das Tradieren alter Lehrmeinungen, das unhinterfragte Übernehmen dieser alten Lehrmeinungen oder durch Verfestigungen von Vorstellungen durch die öffentliche Kommunikation.
Diese Vorurteile trüben den Verstand und verhindern eine klare Sicht auf die Welt. Befreit man den Verstand nicht von diesen Vorurteilen, so erscheint einem die Welt verzerrt, wie in einem Hohlspiegel, meint Bacon. Je mehr man sich auf den natürlichen Verstand einfach so verlässt, desto mehr erliegt man seinen Vorurteilen. Die Frankfurter Philosophin Rahel Jeggi erklärt die ersten beiden Arten von Idolen oder Vorurteilen, die Bacon beschreibt.
Bacon macht hier eine interessante Unterscheidung. Er unterscheidet nämlich zwischen vier Arten von Idolen. Diese vier Arten sind einerseits die Idole des Stammes, wie er es nennt. Das sind im Grunde die Idole oder die Verzerrungen, die der menschlichen Natur an sich innewohnen. Das sind zweitens dann die Idole der Höhle. Das wären die individuellen Beeinträchtigungen der Erkenntnis. Also das, was jedes Individuum an Verzerrungen oder falschen Vorstellungen für sich selbst entwickelt. Da handelt es sich nicht um Probleme, die der menschlichen Natur an sich anhaften, sondern um etwas, was durch Erziehung und Umgang geprägt ist.
Die Idole des Stammes sind also Vorurteile, die dem menschlichen Verstand von Natur aus anhaften. Bacon meint hier zum Beispiel, dass der menschliche Verstand von sich aus Ordnung in die Welt bringen will, auch wenn in Wirklichkeit gar keine derartige Ordnung existiert. Als Beispiel führt er die im Mittelalter gängige Ansicht an, dass alle Himmelskörper sich auf perfekten Kreisen bewegen müssten, nur weil Kreise der Form nach vollkommen sind. Keiner kam auf die Idee, dass die Planeten auf elliptischen Bahnen kreisen könnten. Eine der bedeutendsten naturwissenschaftlichen Leistungen Bacons ist demgegenüber die Interpretation, dass Wärme kein Element ist, sondern ein Prozess. Und dieser Prozess hängt von der Geschwindigkeit kleinster Teilchen ab. Eine Ansicht, die bis heute besteht.
Die nächsten beiden sind die Idole des Marktes und die Idole des Theaters. Die Idole des Marktes sind diejenigen Idole, die stammen aus dem Zusammenleben des Menschen und insbesondere aus der sprachlichen Verfasstheit des menschlichen Umgangs. Beispiele dafür, Idole des Marktes, sind einerseits das, was wir heute falsche Abstraktionen nennen würden. Und es sind andererseits sowas wie einfach vage Begriffe. Also es ist das, was uns sozusagen die Sprache vorgaukelt. Einerseits sind es Wahrheiten, also Begriffe, die so tun, als seien sie eindeutig, die in Wirklichkeit aber ein ganzes Sammelsurium von gar nicht klar zusammenhängenden Dingen bezeichnen. Und es sind andererseits eben falsche Abstraktionen. Man könnte sagen, es sind Oberbegriffe über Dinge, die auch wiederum eigentlich so gar nicht zusammenhängen. Die Idole des Theaters. Gemeint sind tatsächlich die Theorien, die aus der Philosophie stammen. Und das, was Bacon da ausführt, ist auch im Wesentlichen Philosophiekritik. Er nennt das deshalb Idole des Theaters, weil diese aus den Lehrsätzen der Philosophie stammenden Begriffssysteme und auch die Regeln der Beweisführung so etwas wie die Scheinwelt eines Theaters errichten.
Natürlich kann man seinen Verstand nicht von allen Vorurteilen befreien, das weiß auch Bacon zu seiner Zeit. Es komme aber darauf an, dass man sich bewusst darüber ist, dass solche Arten von Vorurteilen existieren können. Bacon wollte die Naturwissenschaften von Vorurteilen reinigen, um die Menschen von den Zwängen der Natur zu befreien. Und das Experiment ist das Werkzeug, um die Natur zu erforschen und dadurch besser beherrschen zu können. Die Bacon'sche Idolenlehre ist der Grundstein für das, was später mit Ideologiekritik bezeichnet wird. Ein wichtiger Teil der Geisteswissenschaften bis heute. Die Frankfurter Philosophin Rahel Jeggi nennt ein Beispiel.
Eine der Argumentationsformen, die in dieser Tradition sehr wichtig ist, ist zum Beispiel so etwas wie ein denaturalisierendes Argument. Wenn beispielsweise im Zusammenhang mit feministischen Diskussionen darauf hingewiesen wird, dass die Art und Weise, wie die Verhältnisse zwischen Männern und Frauen organisiert sind, nichts mit der Natur von Frauen oder Männern zu tun haben, sondern mit sozialen Verhältnissen und historisch gewachsenen Herrschaftsverhältnissen, die eine bestimmte Art von Prägungen hinterlassen haben, dann ist das sozusagen ein denaturalisierendes Argument. Dann kann man sagen, etwas, was sich den Individuen zunächst mal darstellt, als sei es naturgegeben und damit auch unverfügbar, wird damit verfügbar gemacht, dass darauf hingewiesen wird, nein, es ist Resultat sozialer, gesellschaftlicher Verhältnisse. Wenn es Resultat davon ist, dann kann man es aber auch verändern. Ideologiekritik geht eben auch um mit der sehr klassischen Frage, wem nützt das? Wem nützt das, wenn so oder so geredet wird? Wenn über Arbeitsmarktpolitik in den und den Vokabeln geredet wird, in welchem Interesse liegt das?
Bacon selbst hat die Idolenlehre nur auf die Naturphilosophie bezogen. Er war der Meinung, dass nur der Fortschritt der Wissenschaften die Wohlfahrt der Menschheit steigern könne. Bacon fordert eine Wissenschaft, die aktiv in die Natur eingreift und nicht nur beobachtet. Er wird so zum Wegbereiter der modernen, auf Erfahrung und Experiment gegründeten Wissenschaft. Wie stellt sich Bacon den Weg der Wissenschaft vor?
Zunächst wird erstmal alles Mögliche gesammelt, was es an Daten gibt. Auch absurde, abstruse Berichte werden gleichberechtigt neben seriösen Beobachtungen aufgelistet. Und dann werden diese verschiedenen Berichte miteinander verglichen. Wobei auch hier aufgepasst werden muss, dass man sich nicht von eigenen Vorurteilen schon bei der Selektion leiten lässt. Also dass man nicht zu früh Dinge aussortiert, die scheinbar absurd sind, sondern auch diese soll man mit einbeziehen. Dann werden qua Falsifikation die Fälle ausgewählt, die einer empirischen Überprüfung standhalten. Es geht Bacon also auch nicht darum, dass man einfach nur blind Fakten sammelt. Ein solches Vorgehen verglich Bacon mit der Tätigkeit des Sammelns der Ameisen. Man soll auch nicht aus abstrakten Begriffen ein System zurechtspinnen und mit diesem dann versuchen, die Wirklichkeit einzufangen. Das wäre die Tätigkeit der Spinnen. Sondern Bacons Ideal wird durch die Metapher der Biene am besten exemplifiziert. Eine Biene fliegt aus und sammelt und verarbeitet dieses Wissen aber sofort innerhalb des Bienenkorbes kollektiv zu nützlichen Werken für das Gemeinwohl.
Der Forscher soll durch Experimente der Natur ihre innersten Geheimnisse entlocken. Von der untersten Stufe einer einzelnen Erkenntnis könnten die Menschen dann immer höher steigen auf der Stufenleiter der Erkenntnis. Damit verficht Bacon die induktive Methode in der Wissenschaft, also den Fortgang von einzelnen Fällen zu allgemeinen Gesetzen. Die Wissenschaft sieht Bacon als ein Projekt, das von möglichst vielen Menschen in gemeinsamer Anstrengung vorangetrieben werden sollte. Dabei blickt Bacon außerordentlich optimistisch in die Zukunft. Heute schaut man etwas kritischer auf diesen Optimismus, so zum Beispiel die Autoren der Dialektik der Aufklärung, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Sie kritisieren Bacons Fortschrittsglauben, vor allem aber seine Forderung, die Herrschaft über die Natur zu erlangen. Der Frankfurter Philosoph Klaus Zittel hält Bacon dagegen zugute, dass
Bacon sich vieles noch nicht vorstellen konnte, was heute selbstverständlich ist, nämlich dass die Natur in ihren Ressourcen etwa erschöpft werden könnte. Dass man Natur schonen muss, das war eine Vorstellung, die war Bacon vollkommen fern. Für ihn war klar, ein Beherrschen der Natur, ein Ausbeuten der Natur führt automatisch auch zu einem Nutzen für die Menschheit.
Diesen Nutzen beschreibt Francis Bacon in seinem literarischen Entwurf Neuatlantis. Es ist die Utopie eines Inselstaats. Auf dieser Insel ist die Forschung unter dem Dach eines Hauses beheimatet. Es soll Neuatlantis mit allem Wissen der Welt versorgen und die Wohlfahrt der Inselbewohner sichern. Eine Insel des Wissens im Ozean des Nichtwissens. So beschreibt Bacon seine Utopie. Wissen ist Macht, war seine Einsicht in diesem Ozean. Eine Einsicht, die schließlich auch einen ethischen Kompass bereitstellen kann für weitere Entdeckungsfahrten der Wissenschaft, meint Zittel.
Er verknüpft beides, Wissen und Macht, aber nicht in dem Sinn, dass er es kritisieren würde, sondern er stellt es einfach fest. Und dadurch eröffnet er natürlich die Einsicht, dass ein Wissenschaftler nicht einfach nur sich in seinem Labor verschanzen kann oder in seinem Forschungsinstitut, sondern dass alles, was er tut, gleichzeitig auch gesellschaftliche Auswirkungen haben kann. Das Wissen wird eingesetzt. Es ist aktiv, man handelt mit diesem Wissen. Und das ist gerade auch das, was Bacons Konzeption auszeichnet. Es ist eine Konzeption des aktiven Eingreifens, des Handelns, des Agierens in der Gesellschaft und in der Natur.